Sie hören Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre, in dem Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund gehen. Heute zu Gast Fridolin Königsberger.
Lieber Fridolin, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und mit uns dieses Gespräch führst.
Vielen Dank für die Einladung.
Was hat dich dazu bewogen, Ingenieur zu werden?
Ich hatte sehr viele Interessen. Das hat gereicht von der Musik bis zur Technik und zur Physik und Mathematik in der Schulzeit. Und letzten Endes habe ich einen pragmatischen Approach genommen zu dem, was ich studieren werde. Den habe ich von meinen beiden älteren Brüdern gelernt. Einfach mal was wählen, schauen, ob es einem gefällt und wenn nicht, wechseln. Und dann habe ich mich aus Mexiko damals, wo ich da freiwilliges Jahr im Ausland gemacht habe, für den Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaften an der TU Berlin eingeschrieben und habe das nicht bereut, weil es ein Studiengang war, der doch zumindest sehr viel Freiheiten ließ. Also ich konnte auch nicht technische Fächer studieren, aber vor allem im technischen Bereich war es sehr spannend, wenn man sein ganz eigenes Profil dort entwickeln konnte. Mhm. Und so habe ich dann wirklich von der angewandten Maschinenbauseite bis zur Mathematik eigentlich viele Module hören können.
Mhm. Und was fasziniert dich dabei besonders? Also du hast jetzt in den Begriff Technik gebracht. Also geht es hier da eher um neue Ideen, also wie jetzt auch für euch bei Pyronet, oder die Umsetzung in etwas, was man anfassen kann, oder beides?
Ja, also was umsetzen, was man dann anfassen kann und was dann in der Welt steht, ist schon sehr faszinierend, aber noch faszinierender finde ich, was das Ding in der Welt bewirkt. Hm. Und mich hat schon sehr fasziniert, wie die Technik, die moderne Technik, in den letzten 200 Jahren so wahnsinnig tief in die Welt, in die Umwelt und in den Planeten eingegriffen hat. Und ich finde, im Sinne von Dürrenmatt vielleicht auch die Physiker, oder hat der Mensch Verantwortung für den Planeten, weil er so tief eingreift. Und je weiter man überlegt, wenn unsere Gesellschaften stabil bleiben sollen, dann haben die Ingenieure oder die Technik die Aufgabe, dieses Problem des Klimawandels und der Umweltverschmutzung ein Stück weit zu lösen. Und das hat mich immer sehr motiviert. Und ich denke, es ist eine wahnsinnig große Aufgabe, aber eine machbare Aufgabe. Und mich motiviert es, einen kleinen Teil dazu beizutragen.
Von den Ingenieurswissenschaften zunächst einmal zu dem Cello, das du ja auch spielst. Was fasziniert dich am Cello als Instrument?
Also, wenn ich zurückblicke und überlege, warum habe ich mich für das Cello entschieden, war das so, dass wir in der ersten Klasse in meiner Familie ein Instrument auswählen mussten. Und dementsprechend habe ich mir verschiedene Instrumente angeschaut. Und die Wahl fiel auf das Cello, das gebe ich zu, weil man da sitzen kann. Aber ich habe es nicht bereut, auch klanglich. Es ist ein wahnsinnig schönes Instrument, es ist ein weiches Instrument. Es hat doch einen großen Klangkörper, mhm, und einen großen Frequenzumfang, oder von tief bis doch ziemlich hoch. Und heute gefällt mir am Instrumentspielen, am Cello-Spielen vor allem, dass es so ein wunderbarer Ausgleich ist, mhm, zu meiner sonstigen Arbeit. Und es ist was, was einen ganz in den Moment holt. Oder wenn man schnelle Läufe spielt, kann man nebenbei nicht an was anderes denken. Man ist voll da im Moment. Und ein Lauf besteht nicht nur aus einer Aneinanderreihung von verschiedenen Tönen, sondern hat dann noch Dynamik drin und ja, Musikalität drin. Und dann muss man noch auf andere Musiker hören. Und das zwingt einen so wunderbar in den Moment, mhm, auf eine ganz schöne Art.
Und geht es ja dabei, eben, du hast es gerade angesprochen, um dein klangliches und musikalisches Erlebnis? Oder ist das auch das gemeinsame Musizieren mit den anderen für dich sehr wichtig?
Ja, das gemeinsame Musizieren ist mir sehr, sehr wichtig. Das macht viel Spaß, weil dabei entsteht was viel Größeres als das, was ich kann auf dem Cello. Und es hat eine ganz schöne soziale Komponente auch.
Und du bist ja als Ingenieur auch sehr viel haptisch unterwegs. Ist das etwas, was du dann im Cello spielen, also was dir auch eine gewisse Befriedigung dann gibt, dass das ja auch etwas sehr Haptisches ist, mit dem Instrument zu arbeiten, damit zu verschmelzen sozusagen?
Ja, das könnte man so sagen. Doch.
und deine Leidenschaft für die Musik und fürs Cello spielen, wie beeinflussen sie deinen Alltag dann als Ingenieur und Unternehmer?
Ich würde sagen, auf eine sehr gute Art und Weise. Das Cellospielen beeinflusst mich insofern gut, weil es mir diesen Ausgleich gibt und mir die Möglichkeit gibt, mich abzuwenden von den Problemen, die ich im Alltag habe, und wirklich eine Erholung bietet. Ich merke das auch, wenn ich wirklich gestresst und nervös bin in gewissen Lebenssituationen oder vor großen Aufgaben oder auch nur ganz kurz im Alltag, dann tut es mir unglaublich gut, wenn ich mich ans Cello hock und einfach mal ein paar Saiten spiele oder irgendwas improvisiere.
Wir haben ja so ein bisschen mit dem Podcast auch den Anspruch, dass wir verschiedene Disziplinen zusammenbringen und auch schauen, was interdisziplinär möglich ist, um einen möglichst holistischen Blick auf die Welt zu bekommen. Insofern ist es natürlich spannend, dass du bringst diese technische Seite mit, du bist Unternehmer und spielst in deiner Freizeit leidenschaftlich gerne Musik, auch in einem Orchester, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, was sehr gut klingt und mit dem es sehr viel Spaß macht, zu musizieren als Sänger. Wenn du jetzt sozusagen aus der Perspektive des Unternehmers reflektierst, was können Unternehmer von Künstlerinnen und Künstlern lernen?
Das ist eine gute Frage. Ein Punkt, der mir spontan einfällt, ist sicherlich das Tun, also ins Tun kommen. Wie im Unternehmen sind auch Künstler, glaube ich, immer, haben lange Vorbereitungsphasen. Oder man entwickelt ein Produkt oder man übt ein Stück ein und dann muss man es irgendwann auf den Markt bringen. Natürlich sind es ganz unterschiedliche Prozesse, aber in unserem Fall, ich habe jetzt Erfahrung in Hardware-Startups, wo es um Produktentwicklung geht und immer um die Frage, wann traut man sich mit dem Produkt auf den Markt? Und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie wenn man ein Stück einübt und sich überlegt, wann bin ich so weit, dass ich es vorzeigen kann. Ja, vielleicht diesen einen Punkt. Und der zweite Punkt wäre, Spaß dabei zu haben. Auch als Unternehmer Spaß dabei zu haben. Und das zu lieben, was man tut. Und das merke ich bei Musikern immer sehr stark. Und bei Unternehmern ist die Fassade natürlich immer technisch und kühl, oder auch um den Kunden gegenüber seriös zu sein. Und ich denke, man kann von Künstlern, Musikern allgemein das mitnehmen, diese Freude, die man oft merkt, wenn da jemand auf der Bühne steht und das Stück so musikalisch und feinfühlig vorträgt, mit so viel Freude, das ist was Schönes.
Und siehst du Parallelen zwischen den Charakteren eines Musikers und den Charakteren eines Ingenieurs? Gibt es da für dich Parallelen? Oder denkst du, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und voneinander zu trennen? Ich stelle die Frage deshalb, weil wir sie in ähnlicher Art und Weise auch Frau Professor Hölzle gestellt haben, die als Wirtschaftsingenieurin da auch ganz interessante Gedanken zu hatte. Deswegen an dich die Frage, was sind Parallelen zwischen dem Ingenieur und dem Musiker?
Ja, ist eine spannende Frage. Vielleicht ist ein Ansatz, ein objektiver Ansatz zumindest, doch der, dass man wenig Ingenieure antrifft, die fast Musiker geworden wären, aber viele Ärzte, die fast Musiker geworden wären, zumindest in unserem Studenten-Uni-Orchester. Da ist das wirklich ein Phänomen. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der Ingenieur wurde und fast aber Musiker geworden wäre. Insofern scheint da doch ein Unterschied zu sein vom Typus her. Ja, vielleicht lässt sich das auch damit erklären, dass Künstler und Ingenieure doch auch unterschiedlich in der Gesellschaft gesehen werden. Oder denke ich, das ist der eine hat das Karohemd, wobei das bist jetzt du, der das Karohemd anhat. Aber die Vorurteile, die mit dem Ingenieur einhergehen, sind ja doch eher das Kleinkarierte, oder dass man ist verbissen, ein Ziel perfekt zu lösen oder ein Problem perfekt zu lösen. Und
Spaltmaß habe ich irgendwie mal gehört, genau.
Genau, Smuckgesäckele. Und die Künstler sind dann doch eher die Dinge nicht ganz so genau nehmen. Vielleicht ist das was, was ein schlechtes Vorurteil ist und wo ich, wenn ich in dein Gesicht sehe, auch merke, das hörst du als Künstler sicher nicht gern, genauso wie ich das als Ingenieur auch nicht gern höre.
Also sagen wir mal so, ich glaube, dass die Akribie, mit der man technisch arbeitet, das tun ja auch wir Musiker, durchaus das extreme Maß eines Ingenieurs erreichen kann, der also auch mit äußerster Genauigkeit versucht, sein Handwerk zu perfektionieren, um dann daraus etwas machen zu können. Und ich denke, dass der gewissenhafte Musiker das auch ähnlich sieht und ein möglichst hohes Maß an technischer Perfektion erreichen möchte, weil das natürlich auch eine gewisse Freiheit gibt, eine gewisse künstlerische Freiheit. Es stimmt aber, dass im heutigen Betrieb oftmals die Zeit fehlt, um dieses Handwerk wirklich bis zur Perfektion zu erlernen. Und Perfektion ist natürlich immer mit einer gewissen Relativität zu sehen. Aber ich glaube, dass das durchaus möglich sein kann. Aber du hast sicherlich recht darin, dass Musiker sich dann schneller mal verstecken können hinter dem Argument, naja, ich bin ja musikalisch und es ist emotional. Und dann kann man sozusagen das Fehlen von gewisser technischer Präzision dann kaschieren. Das geht eben bei einem Ingenieur nicht, denn wenn die Präzision nicht da ist, dann kracht die Brücke halt zusammen oder dann stürzt das Haus ein, früher oder später kommen dann die Mankos zum Tragen. Das merkt man beim Künstler vielleicht erst später.
Ja, aber ich glaube, da darf ich jetzt, weil du die Künstler relativiert hast, darf ich auch die Ingenieure relativieren. Natürlich darf die Brücke nicht einstürzen, aber es gibt doch ganz viele Nuancen, wie die Brücke ausgestaltet ist, wie schlau sie gebaut ist, wie ressourcenintensiv der Bauprozess war und wie teuer sie am Ende wird und wie lange sie halten wird. Oder auch da gibt es wirklich Nuancen. Insofern vielleicht da, also ich stimme deiner Analogie sehr zu, dass das Handwerkszeug zentral und sehr, sehr wichtig ist, damit man die Ziele gut erreichen kann. Also man muss als Ingenieur Fortbildungen machen, sich weiterbilden zu CAD-Programmen, zu den aktuellen Methoden der Simulationen von Strukturen vielleicht. Genauso wie man als Musiker üben muss und wahrscheinlich auch als Profi noch Tonleitern spielt.
Definierst du dich als Ingenieur eher darüber, was du weißt, dass du kannst? Oder über das, was du an Sachen geschaffen hast? Also es fiel mir jetzt nur ein, diese Frage durch die Parallele zur Musik, über die ihr gerade gesprochen habt. Weil als Musiker, du arbeitest an deinem Können und natürlich hast du die klangliche Rückmeldung, aber das ist ja was Flüchtiges bei allen Aufnahmen, die man machen kann. Aber das ist ein Erlebnis in dem Moment für sich und das Publikum und dann ist weg. Ich erschaffe nicht etwas, was ich in die Hand nehmen kann und was da ist. Das heißt, als Musiker sehe ich eher, was ich kann und was ich noch können möchte, nicht, was ich alles aufgenommen habe oder was da ist von mir. Wie ist das als Ingenieur?
Ja, also bei mir ist schon das Ingenieursein auch eigentlich Mittel zum Zweck. Wie ich eingangs gesagt habe, ist mir das große Anliegen, den Klimawandel zu verlangsamen und damit die Lebensgrundlage von all den Lebewesen auf diesem Planeten, den Planeten selbst zu schützen. Und das mache ich über die Technik, versuche ich über die Technik umzusetzen. Und insofern definiere ich mich schon darüber, was für einen Impact ich tatsächlich erreichen kann und weniger darüber, was ich weiß. Weil das ist für den Klimaschutz nicht relevant, was ich weiß, sondern was tatsächlich ankommt.
Und darüber gesprochen, du hast gemeinsam mit Stefan Gutzwiller ein Unternehmen gegründet, Pyronet. Zunächst einmal die Frage, die etwas, ja, seltsam erscheinen mag. Wie seid ihr auf den Namen, auf die Firma Pyronet und auf den Produktnamen Pyroheat gekommen? Ich fühle mich sehr an Pyrotechnik und Feuerwerk erinnert.
Ja, da bist du nicht der Erste. Das ist ein vielleicht technischer Name, der aus zwei Technikern entsprungen ist. Pyronet sind zwei Wörter bzw. zwei Begriffe ineinander verpackt. Das erste ist die Pyrolyse. Das ist der chemikalische Schritt und in der feuerungstechnischer Schritt der Holzumsetzung, den wir verwenden. in unserer Technologie und NET, N-E-T, Theodor, steht für Negative Emissions Technology. Mhm. Und das ist ein Begriff, der immer mehr aufkommt, wenn es darum geht, wie erreichen wir die Netto-Null-Ziele der einzelnen Länder. Also, dass man netto kein CO2 mehr ausstößt, was am Ende ja bedeutet, die Emissionen, die verbleiben, beispielsweise aus der Landwirtschaft, müssen kompensiert werden. Und damit hat man den zwingenden Bedarf einer Negativ-Emissionstechnologie. Man muss Emissionen zurückholen, also aus der Atmosphäre das CO2 wieder abscheiden. Und daher kommt das Wort Pyronet.
Und Pyrohid ist dann entsprechend für das Produkt.
Genau, und Pyrohid ist quasi, Heat steht für Wärme, die über die Pyrolyse erzeugt wird. Genau.
Du hast es schon angesprochen, Fridolin. Könntest du auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal sagen, welche Vision verfolgt ihr mit Pyronet und speziell mit der Pyrohid?
Ja, sehr, sehr gern. Bei Pyronet haben wir das Ziel, den Menschen ein Handwerkszeug in die Hand zu geben, um selbst was gegen den Klimawandel tun zu können. Und das bedeutet für uns, Technologien zu finden, die möglichst einfach und auch ökonomisch umsetzbar sind. Ökonomisch umsetzbar daher, damit sie skalieren können und eine breite Akzeptanz finden. Und wir haben dafür die Pyrolyse uns ausgesucht, weil das ein Bereich ist, der heute schon seriöse Negativemissionen ermöglicht und der ein Potenzial erschließt, was wir sonst verschenken, nämlich dass CO2, was ein Baum beim Wachsen bindet, nicht wieder vollständig zurück in die Atmosphäre gehen zu lassen, sondern zu fixieren auf eine Art und Weise, dass es über klimarelevante Zeiträume aus der Atmosphäre draußen bleibt. Und bisher ist es ja so, wenn ich das kurz hier technisch einführen darf, dass Holz entweder klassischerweise verbrannt wird oder, wenn es im Wald liegen bleibt, vermodert. Und beide Prozesse haben gemeinsam, dass früher oder später dieses CO2, was der Baum beim Wachstum gefangen hat, wieder komplett in der Atmosphäre zurück ist. Und will man dieses CO2, was der Baum beim Wachstum aus der Atmosphäre absorbiert, fixieren, dann kann man natürlich Gebäude bauen. Dann ist das CO2 für die Dauer, die das Gebäude steht, in dem Gebäude fixiert. Also man hat dann ein CO2-negatives Gebäude, erstmal vom Rohstoff her. Und die andere Möglichkeit ist, die vielleicht langfristig noch sicherer ist, das Holz in Pflanzenkohle umzuwandeln. Pflanzenkohle ist eigentlich Holzkohle. Aber im Unterschied zur Holzkohle wird Pflanzenkohle nicht verbrannt. Also die Umwandlung von Holz in Kohle ist eigentlich das, was früher die Kühler gemacht haben. Aber wir können das heutzutage viel effizienter und viel sauberer gestalten als damals die Kühler, die ja oft nicht sehr alt wurden leider. Und das Produkt der Pflanzenkohle wird dann in sehr vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Und die interessanteste und spannendste Anwendung ist eigentlich die Anwendung in der Landwirtschaft. Man hat das in den 1990er Jahren in Brasilien entdeckt. Ein Anthropologe hat dort Ausgrabungen gemacht und sich gefragt, wie konnten so große Städte auf so kleinem Raum eigentlich ernährt werden. Hat dann die Böden untersucht auf den ehemaligen Siedlungsflächen und Böden ab von den Siedlungsflächen und festgestellt, dass die Böden in den Siedlungsflächen meterhohe Schichten haben mit Schwarzerde, Terra Preta. Und diese Schwarzerde ist besonders fruchtbar. Und in dieser Schwarzerde ist ein sehr hoher Kohlenstoffanteil. Das ist nicht nur Kohlenstoff, das sind natürlich auch Nährstoffe. Pflanzenkohle selber ist nämlich kein Dünger. Aber sie hat im Falle vom Regenwald, was eigentlich ein sehr sandiger Boden ist, der Wasser sehr schnell durchlässt, eine ganz wichtige regulierende Funktion, nämlich dass die Wasserrückhaltefähigkeit von dem Boden deutlich verbessert wird. Und am Ende über die Anwendung von Pflanzenkohle in landwirtschaftlichen Flächen die Erträge auf den Feldern gesteigert werden können. Und das trifft umso mehr zu, das hat man jetzt in neueren Studien auch rausgefunden, es trifft umso mehr zu, je schlechter der Boden eigentlich ist. Und Pflanzenkohle hat faszinierende Eigenschaften auch über die Wasserhaltefähigkeit hinaus, nämlich tendenziell reguliert sie verschiedene Bodentypen hin zur Mitte. Also ein sehr schwerer, lehmiger Boden wird tendenziell aufgelockert, weil Pflanzenkohle eine geringe Dichte hat. Und das ist gut für das Wurzelwachstum. Und ein sandiger Boden kann seine Wasserhaltefähigkeit erhöhen, wie ich gerade im Beispiel von dem Regenwald gesagt habe. Und das ist dann eben vor allem relevant, wenn der Boden von sich aus wenig fruchtbar ist. Aber man hat auch auf guten Böden mehr Erträge feststellen können, allerdings nicht in dem Umfang wie auf sehr schlechten Böden. Im Mittel über alle Böden gemittelt sind es aber wahnsinnige 15% mehr Ertrag, wenn man die Meta-Analysen anschaut. Aber das reicht von kein Mehrertrag bis hin zu 50% Mehrertrag. Und zwar vergleicht man natürlich Böden, die komplett identisch bewirtschaftet werden, auch die gleichen Mengen Dünger haben, aber ein Boden mit Pflanzenkohle und ein Boden konventionell, also ohne Pflanzenkohle, bewirtschaftet.
Also zielt euer Produkt darauf ab, diese Pflanzenkohle zu erzeugen?
Ja, genau. Wir haben ein Produkt, das wir Pyrohit nennen, das verkaufen und vermarkten wir als klimapositive Heizung. Aber aus einer anderen Perspektive kann man es betrachten als Pflanzenkohle-Produktionsanlage. Mhm. Pflanzenkohle werden manche vielleicht auch als Biokohle oder Biochar kennen, aber man meint immer das Gleiche. Insofern ist es das Gleiche aus unterschiedlichen Brillen begutachtet oder betrachtet. Man hat, auch wenn ich die Anwendung der Pflanzenkohle in der Landwirtschaft so betone, sicher kurzfristig den höchsten Nutzen, wenn man in der Landwirtschaft solche Heizungen aufstellt, weil dort Wärmebedarf ist, der Brennstoff, das Holz vorhanden ist und die Pflanzenkohle direkt eine Anwendung findet.
Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch ein immer größeres Problem. In Europa kommt es ja auch immer mehr, dass wir die Menschen ernähren müssen und sozusagen die Böden nicht mehr die Nährstoffe haben, die sie noch vor einigen Jahrzehnten hatten. Und insofern ist euer Produkt ja sicherlich dort auch ein Beitrag, das diese Qualität wieder herzustellen, mittelfristig.
Ja, genau. Das ist das Schöne an der Eigenschaft der Pflanzenkohle. Sie wird nicht verbraucht. Sie bleibt im Boden. Sie ist biologisch und chemisch inert. Und dadurch ist es wirklich ein Dienst am Boden, den man vielleicht über 20 Jahre aufbaut, aber der danach eigentlich für tausende Jahre vorhanden bleibt und auch künftigen Generationen ein Nutzen sein wird.
Und hattet ihr beide oder einer von euch beiden schon diese Idee, bevor ihr das Unternehmen gegründet habt? Oder wie seid ihr auch darauf gekommen? War das eine Eingebung oder das Ergebnis einer langen Recherche?
Ja, das war sicher Stefan, mein Kollege, der das entdeckt hat und als einer der Ersten in der Schweiz auch das wirklich in die Hand genommen hat und sich mehr und intensiv damit beschäftigt hat. Bekannt ist es seit den 90ern in gewissen Fachkreisen, aber wirklich weite Bekanntheit darüber hinaus hat es erst vielleicht in den 10er Jahren jetzt erlangt. Aber Stefan ist schon wirklich seit 2011 an diesem Thema dran und hat auch Produkte entwickelt, um Pflanzenkohle herzustellen. Und zwar um gute Pflanzenkohle herzustellen. Weil Pflanzenkohle kann, auch wenn sie schlecht hergestellt wird, mit Schadstoffen in den Boden eingetragen werden. Das möchte man nicht. Und er ist Umwelt- und Naturwissenschaftler und hat diese Problematik natürlich von Anfang an gesehen und dann auch ganz clevere Lösungen dafür gehabt, um auch die Leute zuerst mal für die Sache zu begeistern und ihnen das zugänglich zu machen, indem er so ein kleines Garten-Grillgerät eigentlich entwickelt hat. Das ist eine schöne Flamme, die auch zum Braten verwendet werden kann, die stellt man sich in den Garten, verbrennt Holz, aber verbrennt es nicht vollständig, sondern pyrolysiert das Holz, ebenso, dass man dann Pflanzenkohle hat. Und dann hat man zum einen einen schönen Abend, einen Grillgartenabend und zum anderen dann Pflanzenkohle. Dann hat er weiterentwickelt und gesagt, hey, das ist aber nicht genug, wenn wir wirklich relevant sein wollen und Impact haben wollen, dann brauchen wir natürlich größere Anlagen. Und ist dann hingegangen und hat angefangen, unsere erste Heizung zu entwickeln, wenn man das so nennen mag, die Pyropharm, die er dann explizit für die Landwirtschaft anvisiert hat. Und gesagt hat, Landwirte sind ja der perfekte Zielmarkt, sie haben das Bedürfnis, wie gesagt, und brauchen Kohle und haben Holz.
Und Pyrohit zielt jetzt auf eine breitere Gruppe ab oder?
Ja, genau. Pyrohit ist jetzt so die zweite Generation an Heizungen, die wir entwickeln. Im Gegensatz zu Pyropharm ist Pyrohit vollautomatisch. Sonst ist sie eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also sie produziert Wärme, sie produziert Pflanzenkohle und sie nutzt Holz als Inputmaterial. Sowohl Holzpellets als auch Holzhackschnitzel. Aber was wir gemerkt haben, als wir Pyrofarm verkauft haben, ist doch, dass die Kunden heutzutage erwarten, dass die Anlagen vollautomatisch sind. Und Pyrofarm konnte das noch nicht bieten, weil Pyrofarm eigentlich aus einer mechanischen Ecke weiterentwickelt wurde und eher einen klassischen Contiki, also diese Methode, wie man manuell ohne viel Technik Pflanzenkohle herstellen kann, genommen hat und die, was die Verbrennungsseite und die Pflanzenkohlequalität angeht, optimiert hat, aber eben noch keine vollautomatische Anlage draus gemacht hat. Und um einen größeren Markt zu erschließen, haben wir festgestellt, ist diese Vollautomatisierung einfach nötig. Und ich denke, das können wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer auch bestätigen, eine Heizung, die im Keller einfach läuft und von der man möglichst wenig merkt, ist so das, was man erwartet. Und es gibt sie schon noch, auch Scheitholzkessel, wo man Hand anlegt, aber das ist doch ein sehr kleiner Nischenmarkt. Und gerade Landwirte haben auch unglaublich wenig Zeit. Landwirte stehen sehr früh auf und gehen spät ins Bett und sind dann auch sehr froh, wenn sie nicht noch eine Arbeit mehr machen müssen.
Was ist spannender und, sagen wir, auch herausfordernder für euch? Die Entwicklung eurer Produkte, die Umsetzung eurer Ideen oder die Akquise von Kunden, die das dann kaufen?
Das ist eine sehr gute Frage. Man muss sicher gleich viel Energie in beides stecken. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und eigentlich muss man sogar sagen, die Akquise von Kunden steht an erster Stelle. Ohne Kunden bringt das beste Produkt nichts. Und ich denke, in der Natur der Sache, dass wir beides Techniker und Umweltnaturwissenschaftler sind, liegt es, dass uns die Akquise schwieriger fällt. Und wir dort die größere Herausforderung haben und beziehungsweise vor allem uns dort mehr beibringen müssen.
Was ist denn eigentlich euer Markt jetzt? Ihr habt ja angefangen eben mit Landwirtschaft, Pyrofarm, und jetzt wollt ihr das expandieren auf
Privathaushalte,
die Allgemeinheit im Grunde.
Habt genau, ja.
Deine Vision, dass das im Grunde jeder haben sollte?
Im Grunde entwickeln wir mit Pyroheat eine klimapositive Heizanlage, die eigentlich jeder haben kann, der ein Gebäude hat. Und Landwirtschaft ist nach wie vor ein ganz wichtiger Markt für uns, aber sicher nicht der einzige Markt. Wir haben jetzt auch eine Anlage in einem Mehrfamilienhaus in Betrieb genommen. Also sogar zwei Gebäude werden da beheizt. Und das ist auch eine wunderbare Anwendung, weil das jetzt ein klimapositives Gebäude ist. Das nur übers Heizen, in Anführungszeichen, wird CO2 weniger in der Atmosphäre sein, als wenn es diese Anlage nicht gäbe. Und insofern ist unser Markt wirklich, wie du gesagt hast, der allgemeine Gebäudemarkt. Aber trotzdem muss man sehen, Holz ist eine begrenzte Ressource. Und wir können den Wärmebedarf nicht allein über Holz decken. Das geht in fast keinem Land der Welt. Selbst in den sehr, sehr waldigen Ländern geht das kaum. Und ich meine natürlich immer, dass die Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Man kann zum Beispiel in der Schweiz, Deutschland, Österreich so um die 10% des Wärmebedarfs mit Holz decken. Also es reicht hinten und vorne nicht, um den ganzen Bedarf mit Holz abzudecken. Und deswegen brauchen wir Technologien wie Wärmepumpen, Solarthermie und so weiter, andere erneuerbare Energien, die klimaneutral sind. Die sind nicht klimapositiv, sondern klimaneutral. Sie schaden dem Klima nicht, aber nützen ihm auch nichts. Unterm Strich haben sie wahrscheinlich minimal negativen Impact, aber im Vergleich zu dem Status quo ist es natürlich ein Riesensprung. Und insofern ist auch unser Ziel, wirklich so viel Pflanzenkohle herzustellen wie möglich. Unser Ziel ist nicht, so viel Wärme herzustellen wie möglich, sondern wirklich das Potenzial, was das Holz uns bietet, im Sinne von CO2-Senke, möglichst gut zu nutzen.
Für private oder auch für Gebäudeeigentümer ist ja die Frage des Preises und der Investition noch immer eine wichtige. Als Verbraucher stelle ich mir die Frage, ist das Heizen mit einer Pyrolyseheizung günstiger als Fernwärme beispielsweise oder eine herkömmliche Heizung? Und als Eigentümer eines Gebäudes zum Beispiel, also die SBB zum Beispiel, die fragt sich natürlich auch, wie teuer ist die Investition in Betriebnahme und Unterhaltung einer solchen Heizung?
Ja, das sind super wichtige Fragen und damit steht und fällt eigentlich der Erfolg von diesen Pyrolyseheizanlagen. Die Antwort ist ja und nein. Es hängt davon ab. Leider ist es kompliziert. Aber im Schnitt kann man vielleicht sagen, dass es weder teurer ist, mit Pyrolyse zu heizen oder günstiger als mit Holz oder einer Wärmepumpe. Es hängt wirklich ganz stark davon ab. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn man fragt, wie viel kostet es, mit einer Wärmepumpe zu heizen, kann man auch keine pauschale Antwort geben. Das hängt wirklich davon ab, wie viel Förderung kriegt man dort, wo man ist, wie es kostet der Strom im Falle der Wärmepumpe, im Falle der Pyrolyseanlage oder der Pyrolyseheizung, was kostet das Holz, wie viel kriege ich für die Pflanzenkohle oder wie viel ist sie wert für mich oder für andere, wie viel ist die CO2-Senke wert für mich oder für andere. Also es sind viele Faktoren, die in eine seriöse Wirtschaftlichkeitsberechnung reingehen. Aber was wir feststellen können, ist, dass tendenziell sich das Blatt immer mehr zu unseren Gunsten wendet, wenn man das so sagen darf, weil zum einen immer mehr Programme Richtung CO2-Senke lanciert werden und immer mehr Interesse dafür besteht. So hat zum Beispiel die Europäische Union Anfang dieses Jahres ein Programm aufgesetzt, in dem sie erstmals aufzeigt, wie können wir eigentlich die verbleibenden Emissionen 2050 kompensieren, weil die EU ja 2050 klimaneutral sein möchte. Und das hat dann auch Deutschland übernommen und weiterentwickelt. Und so nimmt das Thema langsam auch auf der regulatorischen Seite Gestalt an. Bisher ist es relativ stark, vor allem was die Pflanzenkohle angeht, im privaten Markt implementiert. Aber tendenziell nehmen die Preise, die eine Tonne minus CO2 kostet, immer weiter zu. Und das ist ein Markt für uns. Trotzdem ist es so, dass der Markt noch jung und dynamisch ist und man nicht sagen kann, ob Angebot oder Nachfrage schneller wächst. Und das Gleiche gilt auch für die Pflanzenkohle. Auch der Pflanzenkohlemarkt ist dynamisch und jung, verzeichnet sehr hohe Wachstumsraten. Aber ob Nachfrage oder Angebot schneller wächst, das zeichnet sich noch nicht klar ab. Und damit noch nicht die Preisentwicklung.
Das heißt, im besten Fall bedient ihr dann eigentlich zwei Märkte, habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Den Markt also Wärmemarkt, kann man das so sagen, und den der Pflanzenkohle.
Ganz genau. Und man könnte sogar sagen, wir bedienen drei Märkte. Den Wärmemarkt, den der Pflanzenkohle und den der Negativemissionen.
Das heißt, ihr seid aber auch als Startup, das ihr ja immer noch seid, auf Partner angewiesen, also auch solche, die die Heizung herstellen?
Genau, wir haben sehr viele Partner. Es gibt zum Glück für diese Bereiche, die ich auch gerade genannt habe, diese Märkte, überall schon etablierte Player, die das machen und professionell machen und mit denen wir zusammenarbeiten. Auf Seiten der Produktion natürlich, da gibt es die Metallbauunternehmen, die Metallschweißbaugruppen unserer Anlage fertigen und wir machen derzeit den Zusammenbau selbst. Und auf Seite der Abnehmer oder der Produkte und Edukte haben wir auch Partner. Wir arbeiten mit einem Pelletslieferanten zusammen, zum Beispiel für den Brennstoff, gerade im Bereich von Wohnimmobilien, wo Pellets überwiegen gegenüber Hackschnitzeln. Und auch mit Partnern, die Pflanzenkohle dann, wenn der Kunde das wünscht, für ihn vertreiben. Also unsere Heizung produziert ein Produkt, aber der Kunde muss sich nicht darum kümmern. Er kann einfach sagen, hey, ich finde es cool, ich habe eine klimapositive Heizanlage, aber die Pflanzenkohle wendet sie doch gerne irgendwo in der Landwirtschaft beispielsweise an und ich verkaufe sie euch gerne. Wir verrechnen dem Kunde dann deutlich weniger für den Brennstoff, den er dafür kauft. Zum Beispiel so kann das geregelt werden.
Und eurer bisherigen Erfahrung nach, was ist die Motivation für einen Kunden, etwas von euch zu kaufen?
Wir haben sehr ökologisch bewusste Kunden und das sind Kunden, die zum einen wissen, was Pflanzenkohle überhaupt ist und zum anderen, und das stimmt oft überein, sehr ökologisch bewusste Kunden, nachhaltige Kunden. 3/4 unserer Bauern sind Biobauern, die oft sehr innovativ sind und Neues ausprobieren. Und das trifft sicher auch in der Zukunft weiter so zu. Unsere Kunden sind wirklich Pioniere im Bereich vom Umweltschutz.
Habt ihr dann vor allem Abnehmer hier in der Schweiz oder auch im süddeutschen Raum beispielsweise?
Ja, beides. Bisher sind die Anlagen, die wirklich in Betrieb sind, alle in der Schweiz, aber wir verkaufen auch nach Deutschland mittlerweile.
Auf welche Meilensteine bist du als CEO von Pyronet besonders stolz?
Das ist eine schöne Frage, vielen Dank. vor allem rückblickend merkt man ja manchmal, was man dann doch erreicht hat. Ich bin sehr stolz, dass es uns noch gibt. Das ist für ein Startup nicht selbstverständlich. Mhm. Viele Startups gehen auf dem Weg der Produktentwicklung pleite und Hardware ist hart. Das ist nicht nur so ein Sprichwort, das stimmt. Und was ich wahnsinnig toll finde, ist, dass wir zwei Produkte haben, Pyropharm und Pyroheat, die beide im Moment heizen und die klimapositive Wärme produzieren. Und diese Produkte sind gut. Wir produzieren wirklich astreine Pflanzenkohle. Wir haben super Emissionen ohne Partikelfilter und so weiter. Und da bin ich als Ingenieur besonders stolz drauf. Als Unternehmer kann ich noch nicht besonders stolz sein, weil wir den Markt noch nicht durchdrungen haben und noch nicht ordentlich Wachstum hingelegt haben. Aber das ist hoffentlich vor allem der Phase, in der wir sind, als Startup geschuldet.
Und auch nur eine Frage der Zeit dementsprechend.
Das wünsche ich mir, genau.
Du hast über die Partner gesprochen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Da stellt sich jetzt für mich auch die Frage, erstmal wo diese Partner herkommen und dann vielleicht anknüpfen daran, wo steht der Standort Schweiz im Bereich Klimainnovation im internationalen Vergleich?
Also unsere Partner kommen überwiegend aus der Schweiz, mhm, aber auch aus Europa. Wir legen großen Wert darauf, dass wir möglichst regional, mhm, unsere Komponenten zukaufen können und auch die Fertigung ist innerhalb Europas. Die Partner müssen wir immer lokal aufbauen. Also gerade die Partner, die dann auf der Produktseite, auf der Seite vom Holz und der Pflanzenkohle aktiv sind, müssen dort sein, wo die Kunden sitzen. Und wir können aktuell die ganze Schweiz abdecken, können aber noch nicht ganz Deutschland abdecken zum Beispiel, mhm, sondern müssen das quasi Region für Region aufbauen. Das ist bei Heizungen ja auch klassisch schon so, dass man ein Servicenetzwerk braucht. Also dass die Installateure der Heizung das System kennen und es auch gerne einbauen. Klassischerweise fragt man seinen Heizungssanitär, was soll ich denn für eine Heizung nehmen? Mhm. Wahrscheinlich ist meine in 2 Jahren kaputt. Lass uns doch mal überlegen, was nehmen wir als nächstes? Der Heizungssanitär sagt dann, hey, diese und jene Idee habe ich. Diese Anlage kenne ich, die ist gut einzubauen, läuft zuverlässig, nimm doch die. Und fragt vielleicht vorher noch, ob es Öl, Gas oder Holz oder Strom sein soll als Energieträger. Und deswegen müssen wir auch da uns klassisch entwickeln, kann man so sagen, den Markt regionenweise entwickeln. Die zweite Frage war zum Standort Schweiz, inwiefern der innovativ ist. Und ich denke, es ist auf jeden Fall sehr, sehr innovativ. Es gibt riesige Unternehmen, die Startups waren und sehr groß geworden sind. Und als bekanntestes Beispiel kann man wahrscheinlich Climeworks nennen, die quasi CO2 direkt aus der Luft filtern und die mittlerweile sehr bekannt sind und sehr eine Vorreiterrolle spielen, was auch das Marketing von diesem ganzen Thema angeht. Das Bekanntmachen, hey, die CO2 aus der Luft holen, das funktioniert, das geht. Und man kann das skalieren. Und wir persönlich kennen in unserem Umfeld auch andere Startups, die in diesem Bereich aktiv sind. Und es macht viel Spaß, sich mit denen auszutauschen.
Wie ist da das Ökosystem auch hier wieder? Ich frage eben nach, weil du auch deutscher Staatsangehöriger bist. Wie ist hier das Ökosystem auch mit deutschen Startups in diesem Bereich?
Es ist auch sehr gut. Man muss sogar sagen, dass gerade im Bereich der Hardware, was Pyrolyse angeht, kommt eigentlich fast alles aus Deutschland. Mhm. Da sind die Unternehmen, die Pyrolyseanlagen im industriellen Maßstab bauen. Das ist eigentlich das Einzige, was es bisher gibt. Und das war auch die Motivation für uns zu sagen, wir bauen bewusst kleine Anlagen, mhm, die für ein bäuerliches Umfeld oder Wohneinheiten, Wohngebäude geeignet sind. In Deutschland gibt es, wie gesagt, eben die Firmen, die das im großen Maßstab herstellen, auch natürlich von bis, was den thermischen Leistungsbereich angeht. Und es gibt auch sehr innovative Firmen, die sich Geschäftsmodelle rund um die Pflanzenkohle überlegen, weil das ein Material ist, was nicht nur im Boden positive Eigenschaften hat, sondern beispielsweise auch als Zuschlagstoff in Beton oder in Straßenbelag eingesetzt wird und dort die Eigenschaften verändert und dahingehend verändert, dass sie für gewisse Anwendungszwecke sehr, sehr vorteilhaft sind. Es gibt auch in Deutschland Startups, die den Handel von CO2-Zertifikaten auch gerade im Bereich von Pflanzenkohle sehr sicher und sehr seriös auch über Blockchain-Technologien tracken und einen Marktplatz aufbauen, auch quasi eine technische Voraussetzung, um dieses Konzept seriös aufzubauen und vor allem vor Greenwashing zu schützen.
Mhm. Habt ihr während des Aufbaus eures Startups die Unterstützung erfahren von staatlichen Institutionen, privaten Institutionen, sonstigen Sponsoren, die ihr euch erhofft hattet? Oder findest du, dass noch große Veränderungen nötig wären, um klimapositive Technologien wie eure besser und mehr zu fördern?
Wir hatten wirklich tolle Unterstützung bekommen. Gerade in der ganz frühen Phase haben wir von der privaten Schweizer Stiftung großes Vertrauen entgegengebracht bekommen und konnten damit unsere ersten Schritte gehen. Und insofern, es gibt Möglichkeiten der Unterstützung. Es gibt sie auch vergleichsweise unbürokratisch. Und ich denke, es kann in diesem Bereich aktuell fast nicht genug geben. Also wenn du mich fragst, soll es mehr geben, dann würde ich ohne zu zögern mit Ja antworten, weil wir einfach ganz viel ausprobieren müssen. Aber wenn man Ideen hat und die einigermaßen seriös sind, dann stehen die Chancen gut, dass man auch geeignete Akteure findet, die Geld sprechen.
Du hast gerade von Ausprobieren gesprochen. Vorher fielen auch die Worte Innovation und Entwicklung. Inwiefern sind Innovation und Entwicklung für Unternehmer wichtig? Und inwiefern unterscheiden sich diese beiden Begriffe für dich?
Innovation und Entwicklung sind extrem wichtig für Unternehmungen, natürlich. Und Innovation ist für mich der Moment, wo eine Idee entsteht. Und Entwicklung ist der Zeitraum danach, der mühsame Zeitraum, der lange Zeitraum danach.
Also der Prozess der Umsetzung.
Genau, die Umsetzung einer Idee, das zurückgeschlagen werden, das anders ausprobieren, ist die Entwicklung. Wobei natürlich, man kann das vielleicht stufenweise betrachten, denke ich. Also zumindest trifft das auf uns zu. Wir haben die große Innovation, ist vielleicht, man kann Pyrolyseheizungen, man kann klimapositive Heizungen in Gebäuden anwenden, das geht. Oder das ist vielleicht die größte Innovation. Und dann kommt die Entwicklung zu der Heizanlage selber. Und bei dieser Entwicklung gibt es auch wieder Innovationen, die man dann in Patente anmelden kann, zum Beispiel was Neues, was Erfinderisches. Mhm. Die Idee ist geboren, das reicht für ein Patent, aber das dann so technisch umzusetzen, dass es zuverlässig funktioniert, dass es fertigbar ist, dass es ökonomisch herstellbar und vertreibbar ist, ist dann ein langer Prozess der Entwicklung und der Detailarbeiten, des Ausprobierens, des Optimierens. Insofern würde ich sagen, unterscheiden sich diese Begriffe doch klar, aber der eine hängt mit dem anderen zusammen oder zumindest folgt die Entwicklung aus der Innovation.
Und das sind Sachen, die auch für Künstler wichtig sind, Innovation und Entwicklung, auch wenn wir jetzt im Künstlerbereich oder sagen wir mal Musikerbereich als Instrumentalist oder Sänger, da ist mir der Name Innovation nicht in den Sinn gekommen, aber Entwicklung auf jeden Fall.
Denkst du nicht, dass wenn ein Musiker ein Stück neu interpretiert und auf eine moderne Art zeigt, dass es innovativ ist?
Auch kann es trotzdem was Innovatives sein, genau was du sagst. Oder beziehungsweise die Tatsache, dass ein anderer Mensch dieses Stück wieder zum Leben bringt, ist ja vielleicht per se innovativ.
Das wollte ich gerade sagen.
Oder dass man auch einen technischen oder handwerklichen Approach zum Spielen oder Singen hat, der auch innovativ ist, weil Technik entwickelt sich ja weiter, auch im musikalischen Bereich.
Aber ich glaube, das Argument zu sagen, dadurch, dass ja Musik etwas sehr Individuelles auch ist in der Umsetzung, ist die Innovation per se im Tun zu sehen.
Ja, genau. Und vielleicht bei Komponisten im Schaffensprozess.
Genau.
Ja, das absolut. Ist ja verwandt.
Ja. Absolut. In der persönlichen geistigen Schöpfung, wie man so schön sagen würde. Auf die Entwicklungsseite geschaut, was sind deiner Meinung nach die größten technologischen Herausforderungen, vor denen ihr steht, vor denen aber auch die ganze Branche steht?
Ja, die ganze Branche als solche, gerade im Bereich der Energie, steht natürlich vor der Herausforderung, dass wir unsere Produktionsprozesse auf erneuerbare Energien umstellen müssen. Mhm. Um am Ende CO2-neutral zu sein bis 2050. Und Im Besonderen stehen wir vor der Herausforderung, dass Öl und Gas wahnsinnig tolle Energieträger sind, rein physikalisch, technisch betrachtet. Sie haben sehr, sehr hohe Energiedichten. Erdgas zum Beispiel kann ich in der Küche verbrennen und habe gute Atemluft oder ausreichend gute Atemluft, obwohl ich in meinem Raum ein Feuer habe. Und das ist schon aus ingenieurstechnischer Sicht, ja, ist das fast schade. Das ist so ein toller Energieträger. Warum müssen wir auf den verzichten? Das ist eine Herausforderung. Und da müssen wir es nochmal mit was ersetzen, was ökonomisch konkurrenzfähig ist. Mhm. Das hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn es ökonomisch besser ist, günstiger ist und zuverlässig ist und zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar ist. Und das sind große Herausforderungen, sehr, sehr große Herausforderungen. Am Anfang ist das mit der Verfügbarkeit natürlich nicht so wichtig, aber je höher der Anteil an Erneuerbaren im Strommix beispielsweise wird, desto wichtiger. Aber auch da gibt es sehr, sehr innovative Ansätze, wie man Lastspitzen abschneiden kann, wie man Energie speichern kann und auch ökonomische Anreize dafür schaffen kann, wie man Strom beispielsweise nutzt, wenn gerade Wind weht und Sonne scheint. Und ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, aber es sind große Herausforderungen, die natürlich nicht ohne Umstellungen funktionieren.
Und die Gretchenfrage, wie hältst du es mit dem Atomstrom?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und ich denke, die ist wirklich wahnsinnig schwierig, so in der Kürze zu beantworten, weil Atomstrom auch nicht gleich Atomstrom ist, weil es verschiedene Reaktortypen gibt mit unterschiedlichen Atommüll und auch neue Typen von Reaktoren vorgestellt werden, beziehungsweise eigentlich auch theoretisch schon länger bekannt sind, wo der Müll vielleicht besser lagerbar ist als der konventionellen Reaktortypen. Ich würde es gerne ohne Atomstrom schaffen, aber ich würde Atomstrom in Kauf nehmen, wenn wir dadurch den Klimawandel signifikant abbremsen können. Mhm. Und kann man zurückschauen und sagen, die großen Industrienationen hätten statt Kohle Strom Atomstrom gemacht, dann wäre der Klimawandel sicher nicht so weit fortgeschritten wie jetzt. Mhm. Oder man hat heutzutage über ein Viertel jedes CO2-Atoms oder Moleküls in der Luft kommt von Menschen. Wenn man das drastisch reduzieren kann, dann ist natürlich der Klimawandel viel langsamer vorangeschritten. Zum Standpunkt heute, wo wir jetzt sind, oder die Vergangenheit ist passiert, würde ich sagen, Atomstrom ist aus ökonomischer Sicht gar nicht mehr sinnvoll. Mhm. Also jede Studie, die man liest, die vergleicht, was kostet die Kilowattstunde Strom aus Atom oder aus Photovoltaik oder aus Wind, kommt zu dem Schluss, Atom ist mit Abstand, mit großem Abstand, die teuerste Energiequelle für Strom. Und natürlich berücksichtigen diese Studien auch Subventionen der Staaten, was natürlich bei Photovoltaik auch berücksichtigt werden muss. Und insofern denke ich, ja, neue Atomkraftwerke bauen ist nicht sinnvoll. Aber natürlich, wenn neue Ideen auch zu neuen Reaktortypen aufkommen, würde ich das nicht per se verbieten, sondern ich würde auch hier technologieoffen argumentieren und sagen, was unsere Ziele sind. Und zum Beispiel inkludieren, CO2-neutral soll die Technologie sein und die Kosten für den Atommüll trägt das Unternehmen für die absehbare Zeit, die der Atommüll relevant ist, und das nicht zu vergemeinschaften.
Apropos neue Ideen, Fridolin, was verstehst du unter Kreativität und wie förderst du bei dir selber und in deinem Team Kreativität und Innovation?
Aber das ist eine schwierige Frage. Was verstehe ich unter Kreativität? Das hängt wahrscheinlich eng mit der Frage nach Innovation zusammen. Oder wenn ich kreativ bin, kann ich Innovation entwickeln. Das kann natürlich auch eine dumme Idee sein, die kreativ ist. Und Kreativität hat bei mir ganz viel mit Lockerheit zu tun, mit Freiraum, den ich irgendwie fülle mit Ideen, die gerade so aufpoppen, und mit dem Weiterführen von den Ideen, die gut sind. Und ich glaube, es ist ein Prozess, der vor allem bei mir dann entstehen kann, wenn Freiraum vorhanden ist, wenn Leerraum vorhanden ist. Also auch deswegen mag ich es sehr gern zu musizieren, weil dort so auf der abstrakten Gedankenebene zumindest eine Art Leerraum entsteht, der natürlich mit anderen Dingen, nämlich der Musik, gefüllt ist, aber wo dann die Gedanken auf anderen Wegen wieder geordnet werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Kreativität fördert. Und bei mir ist es so, ich bin dann zumindest technisch kreativ, wenn ich nichts zu tun habe, sonst nichts zu tun habe oder mir bewusst Freiraum nehme von meinen täglichen Pflichten, beispielsweise bei einer Wanderung, auf einer Skitour, wo man meditativ das Gleiche immer und immer wiederholt, einen Schritt nach dem anderen und seinen Gedanken nachhängen kann. Und das genieße ich auch gern.
Welche Führungseigenschaften sind dir als CEO besonders wichtig?
Ja, ich bin zwar auf dem Papier CEO, aber als CEO würde ich mich selber ungern bezeichnen, weil das doch irgendwie ein sehr konnotierter Titel ist. Also man stellt sich darunter jemand vor, der vielleicht 5000 Mitarbeiter unter sich hat, und das ist bei mir nicht der Fall. Wir sind wir sind ein sehr kleines Startup, aber im Team ist es mir sehr, sehr wichtig, auf Augenhöhe zu sein und gerade diese Rolle als CEO eben nicht zu haben im Team. Mhm. Mir ist es wichtig, dass jede Idee ernst genommen wird, wenn sie gut ist, und nicht das Entscheidende ist, von wem sie kommt. Aber ich denke, das ist im Umgang heutzutage auch immer mehr der Fall. Sonst ist mir als CEO, wenn ich das jetzt so sagen soll, auch natürlich sehr wichtig, dass die Arbeit Spaß machen kann. Und dass man eben auch kreativ sein kann auf seiner Arbeit. Und dazu gehört dann sicher auch verantwortlich arbeiten dürfen und dass man im Team Bereiche klar definiert, wer was macht und dann diese Lösungen auch respektiert zumindest und nur Anregungen gibt und nicht versucht als CEO alles selber zu lösen und überall reinzufuchsen in die Ideen, die anderen Teammitglieder bringen.
Siehst du eine Gefahr, in Anführungsstrichen, dass im Falle eines Wachstums diese eigenen Ansprüche, die du an dich hast als Führungskraft, bezeichnen wir es etwas neutraler, nicht mehr so umsetzbar sind? Oder anders gefragt, wie stellst du, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, für dich sicher, dass du im Falle eines Wachstums der bleibst, der du jetzt bist als Führungskraft?
Das ist sicher eine Herausforderung. Also wahrscheinlich ist es wichtig, dass man auch als Führungskraft nur das angeht, was man kann, und möglichst Leute ins Team holt, die Dinge besser können als man selber. Mhm. Und insofern würde ich, wie ich mich kenne, vor diesem Know-how, was diese Leute mitbringen, Respekt haben und dann schauen, dass ich das abgebe und mich auf meinen Bereich konzentrieren kann, wo ich bin und wo ich weiß, dass ich es gut kann. Aber natürlich wächst man mit seinen Aufgaben nicht nur, sondern man verändert sich auch mit seinen Aufgaben. Und ich denke, es ist im Bereich von einem Startup, was wächst, sehr wichtig, dass man sich früh Gedanken macht, in welche Richtung geht man. Also will man möglichst nach 5 Jahren ein Exit anstreben, das Ding verkaufen und möglichst viel Geld machen? Oder will man ein mittelständisches Unternehmen aufbauen und da irgendwie 10, 15 Jahre drin bleiben? Ist man dann zufrieden? Wo will man hin, in welche Richtung? Und das entscheidet sich eigentlich schon fast ganz am Anfang, was für ein Umfeld das Startup sich sucht und welche Investoren beispielsweise mit an Bord geholt werden. Und ich kann Investoren an Bord holen, die sagen, hey, wie sieht die Exit-Strategie aus? Wie können wir das Geld, was wir einbringen, möglichst mit einem Gewinn wieder rausholen? Und dann ist man da ein Stück weit dran gebunden, das auch so umzusetzen. Und meistens ist es so, wenn eine Partei rausgeht und man verkauft das Unternehmen an einen Wettbewerber, der das Ganze mit Benefits besser weiterentwickeln kann. Oder man sagt von Anfang an, hey, uns ist Impact wichtiger oder wir wollen was erreichen, wir wollen was verändern in der Welt und wir stellen das an erste Stelle. Das ist ein ganz anderer Ansatz und das führt zu anderen Entscheidungen. Wenn ich sage, mir ist wichtig, dass wenig CO2 in der Atmosphäre ist, folgen daraus andere Handlungen, als wenn ich sage, ich will viel Geld auf meinem Konto. Und oft werden diese Entscheidungen wahrscheinlich sehr ähnlich sein, weil man ja doch in dem Wirtschaftssystem, in dem wir sind, sagen muss, es funktioniert nur und wird nur Impact haben, wenn es ökonomisch interessant ist. Sonst wendet es niemand an. Und deswegen ist es oft nicht unbedingt ein Widerspruch in diesen einzelnen täglichen Entscheidungen, aber doch ein Unterschied, wenn ich mir überlege, wie will ich arbeiten in 5 Jahren oder in 10 Jahren und mit welchen Partnern arbeite ich zusammen.
Im Übrigen ist das ja auch eine Entscheidung, die durchaus die Gesellschaftsstruktur, also des Unternehmens, beeinflussen kann. Also ich musste jetzt, als du darüber gesprochen hast, an den Begriff des Verantwortungseigentums denken, dass man eben mit einem Unternehmen nicht nur Gewinn, persönlichen Gewinn sozusagen erzielen möchte, sondern darauf Wert legt, dass die Gewinne, die erzielt werden, im Unternehmen verbleiben, sodass das Unternehmen nachhaltig wachsen kann. Was man eben durch verschiedene gesellschaftsrechtliche Strukturen dann aufbauen kann, beziehungsweise in Deutschland gibt es ja jetzt die Diskussion, da eine neue Rechtsform einzuführen, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, die, glaube ich, noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Man kann es auch durch Stiftungsstrukturen machen und da gibt es verschiedene Modelle. Also auch dort gibt es ja die Möglichkeit, von Anfang sich zu überlegen und mit Investoren dann darüber zu sprechen, wie nachhaltig wollen wir sozusagen als Unternehmen auch sein. Ist das bei euch auch ein Thema schon gewesen?
Ja, das ist aktuell tatsächlich ein Thema, weil wir als Startup eigentlich ja fast kontinuierlich in Finanzierungsrunden sind, also immer wieder Geld suchen, um unsere Entwicklung vorantreiben zu können. Und die Grundannahme auf dem Markt von Fremdkapital und Eigenkapital ist eigentlich, dass man das klassische Modell verfolgt, nach 5 Jahren die Bude verkauft und dann Gewinn abschöpft, im Idealfall. Ist auch ein Stück weit verständlich, wenn jemand in 20 Startups investiert, kumuliert vielleicht 5 Millionen und dann hat er die Erwartung, dass nach, sagen wir, 5 bis 10 Jahren aus diesen 5 Millionen vielleicht im Schnitt 6 geworden sind. 18 oder 19 Startups sind pleite gegangen und 1 oder 2 bringen sehr, sehr viel Geld. Das ist so die klassische Erwartung und ein Investment soll ja auch keine Spende sein, sonst wäre es kein Investment. Und insofern adressiert man als Startup natürlich einen ganz anderen Markt, wenn man sagt, man will Impact haben. Aber es gibt diesen Markt und dieser Markt ist auch gerade im Bereich der Purpose-Stiftung oder die Stiftung, die das Verantwortungseigentum so vorantreibt, auch gar nicht klein. Da sind auch Unternehmen drin, die groß sind, die auch wirklich Multis sind und auch riesige Umsätze machen pro Jahr. Insofern gibt es diesen Markt und wir haben uns dafür entschieden, nicht in der Rechtsform der Purpose-Stiftung zu gründen, aber wir legen uns selber in einem Gesellschafterbindungsvertrag, da bist du wahrscheinlich jetzt der Richtige, der da vielleicht noch weitere Ideen bringen kann, aber wir legen uns selber unsere moralischen Standards und unsere ökologischen Standards fest. Und insofern hat es doch rechtlich auch eine bindende Wirkung, solange dieser Vertrag natürlich existiert. Aber gegenüber dritten Parteien, die quasi mit ins Boot kommen wollen, können wir sagen, schaut mal hier, das sind unsere Prinzipien, nach denen wollen wir handeln. Damit müsst ihr einverstanden sein. Und das wollen sie natürlich auch. Wenn ihnen das nicht zusagt, dann ist das ein Grund, nicht zur Zusammenarbeit zu kommen. Aber oft ist es dann explizit ein Grund für Firmen zu sagen, hey, das ist spannend, das ist nicht nur eine neue Technologie, sondern das ist auch ein Ansatz, der als Ansatz schon nachhaltig ist. Nicht nur das Produkt ist nachhaltig.
Pyronet ist ja das zweite Startup, an dem du beteiligt bist oder welches du gegründet hast. Hast du bei deinem ersten Startup Erfahrungen gesammelt, die dir jetzt beim zweiten Mal entschieden geholfen haben?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das erste Startup habe ich auch nur mitgegründet. Und das war auch schon im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich der Reststoffnutzung von Biogasanlagen, also dass man weniger Energiemais anbauen muss und mehr Reststoffe, die in der Landwirtschaft vorhanden sind, in Biogasanlagen nutzen kann. Und da haben wir direkt nach dem Studium einfach losgelegt und sind auch gar nicht so wenig weit gekommen. Aber es hat am Ende nicht den Markt gegeben. Und was ich daraus mitgenommen habe, vor allem, war, man muss den Markt von Anfang an mit ins Boot holen. Und wir haben damals die Idee einfach mega toll gefunden als junge Ingenieure und hatten auch den Rahmen, wo wir das finanziell entwickeln konnten, also mit bescheidenen Mitteln natürlich, aber es war möglich. Aber wir haben den Markt von Anfang an nicht mitgenommen oder ja, also zu spät mitgenommen, beziehungsweise zu spät wirklich auf Herz und Niere geprüft. Wir haben natürlich auch nicht ewig probiert, das Ding zu verkaufen. Das war am Ende eine Kugelmühle. Aber die Frage wäre gewesen, hätte man die Anlage überhaupt so entwickelt, wie wir es gemacht haben, mit so viel Motivation, wenn und so viel Energie und auch privaten Ressourcen, wenn wir den Markt zuerst genauer angeschaut hätten.
Ist das auch die wichtigste Lebensweisheit, die du jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben würdest? Schaut euch den Markt an oder gibt es da auch andere?
Wenn jemand gründet und nicht BWLer ist, dann auf jeden Fall ja. BWLer und BWLerinnen bringen das natürlich schon intrinsisch mit oder haben das gelernt im Studium. Aber wenn man aus dieser technischen Ecke kommt, dann auf jeden Fall sich jemand ins Boot holen, der explizit nur sich um den Markt kümmert. Also es ist ganz wichtig, dass das Team divers ist. Und am besten hat man, Christoph, einen Juristen, einen BWLer und einen, der das Produkt auf der technischen Seite, wenn es ein technisches Produkt ist, entwickelt. Genau.
Warum stehst du morgens auf?
Um die Welt ein Stück zu verbessern und einen kleinen Beitrag zu leisten.
Das ist auch, finde ich, was jetzt durch das ganze Gespräch mich sehr beeindruckt und auch berührt, diese tiefe Überzeugung, die du hast, wenn du über eure Pyrolyseheizung sprichst, über die Technik sprichst, vorhin, als du erklärt hast, wo das herkommt, wo es Anwendungsbereiche gibt in Südamerika. Man spürt, du bist so voll drin in diesem Thema und du brennst wirklich dafür. Und um einen Schritt noch zurückzugehen, woher kommt diese Leidenschaft und diese Überzeugung, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun, auch wenn das natürlich, es ist in aller Munde, wenn man so sagen möchte, aber es gibt doch immer noch sehr viele, die das Gefühl haben, das ist eigentlich sehr weit weg für uns, obwohl, und das, ich war diese Woche auf einer Konferenz, nur als kleine Parenthese, wo die Frage oder das Thema auch unter anderem war, Immaterialgüterrecht und Umwelt. Und eine Professorin sagte, beim Klimawandel wird immer davon gesprochen, dass der um uns herum sei. Das ist aber eigentlich falsch. Der ist Teil von uns und eigentlich in uns drin. Also er ist nicht Teil der Umwelt, die um uns herum ist, sondern er ist Teil von uns. Und in dieser Konzeption ist es natürlich spannend, von dir jetzt zu erfahren, ob du das sozusagen als inhärent im Menschsein empfindest und daraus diese Motivation entstanden ist, zu sagen, ich will etwas dafür tun, dass unsere Welt eben der lebenswerte Ort bleibt und in einigen Regionen vielleicht hoffentlich wieder der lebenswerte Ort wird, der es einmal war. Oder woher kommt diese Motivation?
Ja, vielen Dank erstmal für das schöne Kompliment. Ja, das ist eine fast schon philosophische Frage, oder? Woher kommt Motivation und woher kommt Wille? Das ist eine sehr spannende Frage, weil was treibt uns an zu leben? Und was in uns überzeugt uns davon, dass Leben lebenswert ist? Gerade unsere eigene Spezies, aber immer mehr auch alle Spezies. Und ja, es ist ganz schwer zu beantworten, oder? Der Lebenssinn ist das Leben selbst, sagt man manchmal. Ja, und ja, in dieser Logik kann man vielleicht sagen, wenn das Leben lebenswert ist oder wenn das mal eine Wahrheit ist, auf der man sein Argument aufbauen kann, dann ist der Schutz von Leben, was daraus folgt, direkt. Und alles, was das Leben bedroht, muss bekämpft werden. Oder das ist jetzt ein starkes Wort, aber das sollte man verhindern und vermeiden. Und das sehe ich schon auch so. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschheit die Grenzen ihres Systems mehr im Blick hat und auch jedes Individuum so handelt. Also man hat ja oft Menschen und Ameisen, und das sind so gegensätzliche soziale Strukturen. Ameisen sind als Individuen sehr dumm im Vergleich zu Menschen und aber als Volk wahnsinnig schlau. Also als Struktur können sie sehr, sehr viel erreichen und wahnsinnig tolle Bauten errichten. Und das ist immer sehr beeindruckend, wenn man das sieht für mich. Und Menschen sind, glaube ich, als Individuen sehr schlau. Aber wie wir auf dem Planeten haushalten, in Anführungszeichen, frage ich mich, ob das wirklich schlau ist. Weil wir achten doch auf unseren kleinen Kreis, auf unsere kleine Gruppe. Und in dieser kleinen Gruppe ist es natürlich cool, mal auf die Malediven in die Ferien zu fliegen. Oder das verstehe ich total, bin ich auch voll dabei. So, das würde mir mega Spaß machen. Aber in dem großen ganzen Kontext oder bei 8,2 Milliarden Menschen ist das kein nachhaltiges Haushalten mit unseren Ressourcen auf diesem Planeten.
Dieser Wille, diese Motivation, die, wie hast du das gesagt, die Erde zu einem besseren Ort zu machen, das Leben lebenswerter zu machen. Wenn du zurückdenkst, seit wann ist die da?
Ich glaube schon immer. Also natürlich am Anfang wenig ausdifferenziert, aber ich war einfach immer gern da und immer gern in der Natur und habe das gern beobachtet.
Dann wahrscheinlich auch ein Lob an deine Eltern für die tolle Erziehung.
Ja, auf jeden Fall ein Lob an meine Eltern.
Stell dir vor, es kommt eine gute Fee und sagt, du hast einen Wunsch frei. Welcher wäre das?
1000 weitere Wünsche.
Der ist
nein, gut. Das ist frech. Okay, das darf man immer nicht wünschen. Ich glaube, dann würde ich mir spontan alles Plastik aus den Weltmeeren wegwünschen.
Das ist ein sehr, sehr nobler Wunsch und ja. Hoffentlich geht er eines Tages in Erfüllung. Vielleicht sogar mit einem dritten Startup, was dazu beiträgt. Wir wünschen dir, wir wünschen euch auf jeden Fall von Herzen viel Erfolg auf eurer Reise. Und also es hat mich, es hat uns sehr berührt. Und ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Fridolin.
Ganz herzlichen Dank, Alessandro. Ganz herzlichen Dank, Christoph. Ich finde euren Podcast sehr inspirierend, weil er ja genau dieser Frage nachgeht, woher kommt die Motivation? Und das ist ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, ja.
Sie hörten Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre. Von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram, um keine Folge zu verpassen.